Altstadt, der Podcast des Grünen Ortsverbandes aus Friedrichshafen für Friedrichshafen, die Bodenseeregion und manchmal auch noch weiter. Heute am 29. Mai in unserer 8. Folge unterhält sich Jana Hensinger mit Walter Zacke, Katja Richards und Anna Hochmuth über Mobilität in Friedrichshafen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörenden. Heute habe ich wieder ein paar Gäste, und zwar Anna Hochmuth, Walter Zacke und Katja Richards. Und wir wollen zusammen über das Thema Mobilität in Friedrichshafen sprechen. Herzlich willkommen.
Hallo.
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 Zuerst wollen wir wie immer euch ein bisschen besser kennenlernen. Und deswegen die Frage, Walter, woher kennt man dich?
Mich kennt man als Lehrer der Bodenseeschule. Dort arbeite ich seit 29 Jahren. Dann kennt man mich aus Kluftern, aus dem Ortschaftsrat. Hier bin ich 20 Jahre tätig. Viele Klufterner Kinder haben bei mir die Rolle vorwärts und den Hüftaufschwung gelernt. Dann verkleidet kennt man mich als Nikolaus in Kluftern. Seit vielen Jahren besuche ich dort die Familien und übers ganze Jahr bin ich Radpendler. Also man trifft mich auf dem Fahrradweg zwischen Marbdorf und Friedrichshafen. Und seit einem Jahr bin ich im Gemeinderat für Stefanie Platter nachgerückt und so sieht man mich jetzt auch öfters in Friedrichshafen.
Schön. Und jetzt kandidierst du ja auch wieder bei der kommenden Wahl am 9. Juni für den Gemeinderat.
Ja, ich war immer schon ein politischer Mensch und ich habe auch immer schon viel zu kritisieren. Und mein Grundverständnis ist, wenn man Kritik äußert, ist man auch verpflichtet, sich zu engagieren und muss Gestaltungswillen zeigen. Und ich hoffe, dass ich mit meinen Einstellungen und mit meinen Werten auch weiterhin im Ortschaftsrat und im Friedrichshafen Gemeinderat Politik gestalten darf und würde mich freuen, wenn ich wieder gewählt würde.
Wie schön. Und inwiefern hattest du denn dann schon mit dem Thema Mobilität zu tun?
Das Thema Mobilität beschäftigt mich schon seit über 20 Jahren. 2001 habe ich mit Bürgern aus Kluftern die Bürgerinitiative Pro Kluftern gegründet und wir haben gegen einen überzogenen Straßenneubau im Bodenseekreis gekämpft und 2017 haben wir einen großen Erfolg erreicht, nämlich über ein sehr aufwendiges Mediationsverfahren konnten wir die Ortsumfahrung von Kluftern endgültig beerdigen. Die Nachteile waren viel größer wie die Vorteile. Im Gegenzug wurde gefordert, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen und somit war Pro Kluftern Aufsteigen des Anstoßes für das neue Stadtverkehrskonzept in Friedrichshafen.
Das heißt, es sollte eine neue Straße gebaut werden und das habt ihr dann gestoppt.
Genau, und das war sensationell und es ist einmalig in Baden-Württemberg, dass sowas geschehen ist.
Und da merkt man auch wirklich, dass man was bewegen kann.
Genau.
Zusammen mit anderen engagierten Menschen. Und Katja, woher kennt man dich?
Mich kennt man vor allem höchstwahrscheinlich von der Eurobike. Ich bin jetzt dort seit 2,5 Jahren im Projektmanagement tätig. Bin schon lange, nicht nur privat, auch beruflich dem Fahrrad verbunden. Davor war ich lange in Berlin gelebt, dort für die Mobilitätsagentur Velokonzept gearbeitet, die sich viel mit dem Thema urbane Mobilität eben beschäftigt hat. Ja, und privat bin ich auch sehr viel auf dem Fahrrad unterwegs, vor allem auf dem Mountainbike. Da trifft man mich öfter am Germberg an. Das ist sozusagen mein Hausberg, den ich auch sehr lieben gelernt habe. Und ich engagiere mich bei der Deutschen Initiative Mountainbiken und setze mich dort eben dafür ein, dass das Mountainbiker auch weiter in den Wald und in die Berge dürfen.
Also schon sowohl beruflich als auch privat viel mit Thema Mobilität zu tun gehabt. Kannst du uns ein bisschen was über deine Arbeit bei der Eurobike erzählen?
Ja, dort verantworte ich vor allem den Bereich des Fachprogramms oder auch der Kommunikation rund um unsere Business Days. Wir haben insgesamt 9 Konferenzen auf der Eurobike, die sich mit unterschiedlichsten Themen der Fahrrad- und Mobilitätsbranche beschäftigen. Die Eurobike ist mittlerweile nicht mehr nur eine reine Fahrradmesse, sondern sie definiert sich vor allem über alle Mobilitätsformen und Mittel im Bereich der nachhaltigen Mobilität. Individuell nachhaltigen Mobilität, also ÖPNV, sind nur durch Partnerschaften bei uns vor Ort. Und ich bin stark daran eben auch beteiligt, die Eurobike genau in diese Richtung zu entwickeln. Macht mir auch sehr viel Freude und eben der Begriff schon nachhaltig eben gefallen ist. Ich bin auch für unsere Nachhaltigkeitskonzepte auch zuständig. Und ich kümmere mich dann eben nicht nur darum, was genau auf der Messe stattfindet, sondern auch wie die Messe stattfindet, also auch wie nachhaltig sie ist und erarbeite dort auch Konzepte. Und ich habe im letzten Jahr zum Beispiel mit unserem Anreisekonzept zur Eurobike die Climate Mobility Challenge der Deutschen Bahn gewonnen in Deutschland. Und ja, weil bei Großveranstaltungen tatsächlich der größte Teil des CO2-Ausstoßes eben auf die Anreise und Abreise entfällt. Deswegen war es ganz spannend, da mal drauf zu schauen und wie man da noch optimieren kann.
Das klingt echt sehr spannend. Und Anna, woher kennt man dich?
Ja, ich glaube, mich kennt man vor allem aus meiner Tätigkeit im Gemeinderat, dem ich seit 5 Jahren mittlerweile angehören darf. Ich war auch viele Jahre bei den Grünen, in der Grünen Jugend engagiert und habe mich da eingebracht.
Und du hast ja auch hier studiert an der ZU.
Genau, ich habe hier den Bachelor und Master gemacht und habe das Studium auch sehr genossen, habe da einige interessante Konzepte kennengelernt. War mir eine große Freude, da studieren zu dürfen mit einem Stipendium.
Und jetzt hast du ja auch beruflich was mit dem Thema Nachhaltigkeit und Mobilität zu tun.
Genau, also ich arbeite seit 3 Jahren im Landratsamt Ravensburg in der Stabsstelle Nachhaltige Mobilität.
Und wie sieht deine Arbeit da aus?
Also ich bin da für die Vergaben zuständig zum einen, also für die Ausschreibung der Busverkehrsleistung im Landkreis. Und bin da auch für das Marketing zuständig. Zusammen mit dem Bodo Verkehrsverbund schauen wir, wie wir mehr Leute auf das verbesserte Busangebot aufmerksam machen, auf den Stundentakt, auf die Schnellbusse und so weiter.
Und nicht nur beruflich wirst du dich weiter mit den Themen auseinandersetzen. Du kandidierst jetzt auch wieder für den Gemeinderat.
Ja, es macht mir eine große Freude, da einfach weiterhin Themen voranzubringen, gerade auch im Mobilitätsbereich. Bin seit 5 Jahren Mitglied im Ausschuss für Finanzen und Verwaltung, der sich mit dem Thema Mobilität auch befasst. Also da macht es mir einfach unglaublich viel Spaß, da zu schauen, wie man die Themen Rad, Bus, Bahn mehr miteinander weiterdenkt und auch miteinander verknüpft.
Jetzt haben wir ja ganz selbstverständlich vorausgesetzt, dass sich Mobilität verändert oder auch verändern muss. Aber warum und in welcher Art und Weise müssen wir in der Mobilität umdenken?
Ja, ich meine, wir haben uns bestimmte Klimaziele gesetzt, sowohl auf EU-Ebene, aber auch Deutschland hat die auch nochmal für sich selbst definiert. Und um diese zu erreichen, müssen wir einfach im Verkehrssektor etwas ändern. Für viele Menschen höchstwahrscheinlich recht weit entfernt eine hohen abstrakten Ebene, ne? Also wo hoher Handlungsdruck so von hoher politischer Ebene herkommt. Aber selbst wenn wir das jetzt mal ganz außen vor lassen, also allein dieses Thema, dass wir einfach CO2 einsparen müssen, man muss sich doch einfach nur in unseren Städten mal umschauen und sich fragen, ist das noch Lebensqualität, die wir dort vorfinden? Oder ist die Mobilität, die wir auf dem Land vorfinden, zum Beispiel sozial gerecht? Das sind doch auch weitere wichtige Fragen, die wir uns da einfach stellen müssen an dieser Stelle. Und ich glaube, es gibt mehrere Motivatoren dahinter zu sagen, wir brauchen eine Mobilitätswende. Ne? Wir wollen einfach dem Auto nicht so viel Raum geben, in wie wir unsere Städte gestalten, wie wir im Grunde unser Zusammenleben sogar organisieren, sondern vielleicht wollen wir zu einer gerechteren und nachhaltigeren Mobilität eben kommen. Dass das natürlich auch einen Rieseneffekt hätte nachher, dass wir CO2 einsparen, nicht nur das Klima dadurch retten, sondern auch unsere eigenen Gesundheit was zugute tun dabei, steht mir mal auf dem anderen Blatt.
Super, wie Katja eben ergänzt hat, Aufenthalts- und Lebensqualität. Ich finde, das ist ja das, was die Menschen vor Ort direkt spüren. Also sie merken, ich kann meine Kinder frei spielen lassen in einer Fahrradstraße, begegne ich vielleicht nur Fahrrädern und nicht direkt Autos. Auch auf die schwächsten Verkehrsteilnehmer wird mehr Rücksicht genommen. Und ich finde, wir sind sehr autozentriert. Also wir wollen aber lieber eine menschenzentrierte Mobilitätspolitik, die halt auch schaut, dass wir alle in den Blick nehmen.
Wenn ich dann gerade auch dran denke, den Deutschen Fahrradpreis hat zum Beispiel eine Initiative gerade gewonnen. Beachybus nennt sich das Ganze. Das organisiert, dass Kinder zusammen in einem Verbund mit dem Fahrrad zu Schulen fahren. Das breitet sich immer mehr aus. Ist in Frankfurt tatsächlich gestartet. Ich kenne auch die Initiatoren davon. Es geht auch um Freiheit an dieser Stelle. Es wird ja so gerne darüber geredet, dass Auto Freiheit bedeuten würde. Aber zum Beispiel, wenn man noch nicht 18 ist und man nur auf das Elterntaxi zum Beispiel auf dem Land angewiesen ist, so, also ich bin selber auf dem Land groß geworden. Ich habe es gehasst wie die Pest und bin ja deswegen dann auch in eine Großstadt gezogen. Das war einer der Hauptgründe, weil ich das einfach mal unabhängig sein wollte. Und wenn man dadurch eben Kindern eine Möglichkeit gibt, dass sie selber von A nach B kommen können, auf Partys gehen können, was auch immer, ohne aber einen Führerschein besitzen zu müssen oder eben 18 zu sein. Das sind alles so Aspekte, die da mitbedacht werden müssen. Und dafür brauchen wir einfach eine sichere Infrastruktur, wo auch Eltern bereit sind, ihre Kinder auf die Straße zu lassen mit dem Fahrrad.
Also ich fände, die Menschen, die spüren einfach, dass praktisch mit der Mobilitätspolitik in den letzten Jahren einiges falsch lief und wir leiden wirklich an Lärm, wir leiden unter der Luftverschmutzung, wir leiden auch an Unfällen und Todesfällen und einfach an dem, dass der Verkehr nicht gerecht verteilt ist. Und auf der einen Seite erwarte ich von der Politik, dass sie praktisch hier sprichwörtlich die Mobilitätswende aufs Gleis setzt und auf der anderen Seite sehe ich auch nur, dass Mobilitätswende nur gelingen kann, wenn auch die Politik, aber auch jeder Einzelne seinen Beitrag dazu leistet. Mich erschreckt folgende Studie, die immer noch sagt, dass 50% der gefahrenen Autokilometer im Bereich von 5 Kilometern liegen. Also es muss eine Mobilitätswende auch in den Köpfen stattfinden und die kann nur stattfinden über positive Erfahrungen mit öffentlichem Nahverkehr, eine tolle Preisgestaltung. Beim 9-Euro-Ticket haben wir das gesehen, wie das funktioniert. Und natürlich, unser Image muss sich ändern. Es muss cool sein, mit dem neuen E-Bike durch die Stadt zu fahren und nicht mit dem Geländewagen durch die Stadt zu fahren. Und daran müssen wir arbeiten.
Und es ist einfach so, das muss man sich einfach immer wieder bewusst machen. Wir haben seit über 50 Jahren, also eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, haben wir alles daran gesetzt, wie die Städte wieder neu aufgebaut wurden. Alles, was danach gemacht wurde, dass es unglaublich einfach ist, mit dem Auto alles zu erledigen. Es gibt vor jeder noch so kleinen Bäckerei, gibt es genügend Parkplätze, wo man sich direkt mit dem Auto davor fahren kann, reingehen kann, was kaufen kann und so weiter. Und genau zu so etwas müssen wir kommen, eben für andere Verkehrsmittel. Also damit das auch einfach und komfortabel tatsächlich ist. Und das muss man sich einfach bewusst machen, dass das nicht einfach gottgegeben das Auto ist, was uns das Leben so einfach macht, sondern dass wir unglaublich Anstrengungen und auch Geld in die Hand genommen haben, auch der Staat dafür, dass es überhaupt so komfortabel wird. Aber wir können dieses Geld, was wir in der Vergangenheit da für das Auto investiert haben, damit es so wird, können wir jetzt ja auch mal für andere Verkehrsmittel einsetzen. Und ich bin mir sicher, wir werden nachher auch für ein Fahrrad, für einen Bus und so weiter zu etwas kommen, wo wir nachher auch sagen, boah, das ist so einfach und so gemütlich. Ich steige noch nicht mehr freiwillig ins Auto.
Ja, ich habe da auch tatsächlich ein interessantes Zitat. Ich habe ein Buch gelesen von Katja Diehl, vielleicht kennst du sie auch. Er fand es einfach sehr interessant, wie man einfach dieses Umdenken herbeiführen könnte. Und sie sagt, jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können. Und da bringt man es ja auf den Punkt. Also dieses Recht, einfach den Alltag ohne eigenes Auto
Dass
führen
es auch
zu können,
möglich ist, ne? Und zurzeit wird es an vielen Stellen gar nicht ermöglicht durch den Staat. Das muss man mal so ganz klar sagen.
Ja.
Und was ist mit Menschen, die keinen Führerschein machen? Also einfach keine haben, aus welchen Gründen auch immer.
Inwiefern kann denn durch die Mobilitätswende mehr soziale Gerechtigkeit geschaffen werden? Das habt ihr angesprochen, aber könnt ihr es auch ein bisschen mehr ausführen?
Zum Beispiel, welchen Job kann ich überhaupt nachgehen? Ne? Und wenn ich schon nicht mobil bin, zum Beispiel um überhaupt zu meiner Arbeitsstelle zu gelangen oder es geht eben nur mit einem Auto. Also da fängt es ja schon mit an. Wenn man sich eben das Auto zum Beispiel einfach nicht leisten kann, aber der nächstmögliche Job, der für einen in Frage kommt, ist eben nur durch ein Auto erreichbar, da fängt es eben schon an. Ne? Also dass wir darüber sprechen müssen, dass es nicht mehr sozial gerecht tatsächlich ist. Und dann natürlich aber auch, wenn wir über ältere Menschen nachdenken, die vielleicht dazu nicht mehr in der Lage sind, ein Auto zu führen, schließen wir aus dem Leben damit aus, wenn sie nicht zufällig direkt in der Innenstadt zum Beispiel wohnen, wo sie alles innerhalb von ein paar Metern erreichen können zum Beispiel. Und ich meine, ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass wir trotzdem Leben auch auf dem Land noch weiterhin ermöglichen wollen, egal wie alt man im Endeffekt ist. Das Gleiche gilt auch wiederum für Kinder, was wir eben schon angesprochen haben, dass sie auch am sozialen Leben eben teilnehmen können.
Ja, ich finde es eben auch spannend, so zum Thema soziale Gerechtigkeit. Es gibt da ja auch unterschiedliche Ansätze. Zum Beispiel in Paris hat die 15-Minuten-Stadt ja als Modell genommen, in der eben auch alle wesentlichen Ziele des täglichen Bedarfs innerhalb von 15 Minuten erreicht werden sollen. Also dass eben auch der Busverkehr so ausgebaut werden soll, dass ich eben auch, das ist für mich auch sozial gerecht, dann auch zum Supermarkt komme, das in mein Zeitbudget passt, wo ich dann vielleicht einfach wenig Zeit habe, dann auch, weil ich Kinder habe und dann schauen muss, dass ich irgendwo hinkomme. Und wir haben ja auch gemerkt, dass gerade im Zuge des 49-Euro-Tickets oder Deutschland-Tickets, auch des Jugendtickets für 365 Euro im Jahr, dass da auch ein Anreiz geschaffen worden ist, umzusteigen. Also dass Leute überlegen, ich zahle 49 Euro im Monat, und kann dann eben auch meine Mobilität deutschlandweit so gestalten, wie ich möchte.
Also Ich will noch das weiterfassen. Für mich ist es so ein Dreiklang. Mobilitätswende hat für mich drei Gesichtspunkte. Das eine ist, Wege zu vermeiden. Das heißt, wirklich in der Politik kurze Wege schaffen. Das heißt, ich muss eine gute Nahversorgung von vor Ort gewährleisten. Ich muss praktisch wirklich auch Bushaltepunkte so planen, dass auch gehandicapte Menschen dort. Das gehört für mich ganz stark dazu. Dann eine Verlagerung. Also das heißt, wir müssen die Güter von der Straße auf die Schiene verlagern und wir müssen auch praktisch den Verkehr vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr verlagern. Und da geht es wirklich darum, dass der Nahverkehr Qualität bietet, dass er eine Zeitersparnis bietet und dass er praktisch ein Tarifangebot macht, das interessant ist auch für finanziell schwächere Verkehrsteilnehmer. Und der dritte Punkt wäre praktisch verbessern. Für mich ist eine Mobilitätswende auch eine Antriebswende. Wir müssen die Technik so verändern, dass die Antriebe möglichst emissionsfrei, also CO2-frei sind. Und damit wären wir bei der Elektromobilität, aber und es gibt auch noch viele Alternativen dazu.
Jetzt hat sich Deutschland ja mit dem Bundesklimaschutzgesetz das Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65% gegenüber 1990 zu mindern und dann 2045 klimaneutral zu sein. Welche Relevanz hat da denn der Verkehrssektor?
Es ist bekannt, dass im Verkehrssektor der einzige Sektor ist, wo wir keine CO2-Reduktion erfahren durften. Und insofern ist dieser Sektor wirklich gefordert, alle Maßnahmen von Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen und allen möglichen technischen Maßnahmen hier mit Nachdruck anzupacken.
Ja, und wie du gerade schon gesagt hast, also ich habe mir heute nochmal die Zahlen dazu angeschaut. Wir könnten, also es wird klar sein, dass wir in diesem Jahr, das ist eine Prognose, die hat Herr Wissing schon abgegeben, dass wir in diesem Jahr, glaube ich, 22 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß, also müsste noch reduziert werden im Verkehrssektor, damit für dieses Jahr das Klimaziel erreicht wird. Und das könnte man im Grunde schon dadurch erreichen, dass wir die Tempolimits einführen auf der Autobahn. Also es wäre fast schon als singuläre Maßnahme auf Autobahn auf 120 km/h und auf Überlandstraßen auf 80 km/h gehen würden. Und dann hätten wir es schon fast geschafft. Ja, und da sieht man mal, dass es eigentlich gar nicht so unerreichbar ist, also worüber wir hier gerade sprechen. Aber der politische Wille fehlt.
Aber gar nichts ist ja auch nicht passiert. Ja. Anna, kannst du uns mal ein bisschen erzählen, was in den letzten 5 Jahren hier in Friedrichshafen so verändert wurde?
Ja, total viel. Also wir haben in Friedrichshafen zum 1. Januar diesen Jahres tatsächlich ein neues Busangebot bekommen. Also wir haben mittlerweile jetzt auch in die Ortschaften einen Halbstundentakt, was, wie ich finde, ein super Angebot ist und eben diese Unabhängigkeit garantiert. Und eben auch dieser 10-Minuten-Takt nach Eilingen ist wunderbar. Also ich komme in 10 Minuten nach Eilingen, habe einfach auch nachts ein verbessertes Busangebot bis 24 Uhr. Da möchte ich auch gerne ergänzen, es gibt vom Land Baden-Württemberg auch eine Mobilitätsgarantie mit einer Strategie dahinter, die eben sich zum Ziel gesetzt haben, dass in ganz Baden-Württemberg im ländlichen Raum ein Halbstundentakt von 5 bis 24 Uhr garantiert werden sollte und im städtischen Raum einen Viertelstundentakt von 5 bis 24 Uhr. Und das finde ich wirklich klasse. Dann kann ich eben auch, wenn die Kommunen auch mitmachen, da wirklich unabhängig sein und stündlich unterwegs. Das finde ich echt klasse, aber wir haben auch einiges erreicht als Grüne. Also wir haben als ein Beispiel die Europäische Mobilitätswoche hier nach Friedrichshafen gebracht. Im September ist einmal sonntags, gibt's einen autofreien Sonntag in der Charlottenstraße, schafft so ein bisschen Anreize. Dann haben wir auch einen Antrag gestellt auf die Einrichtung eines stationsbasierten Fahrradverleihsystems. Wir haben jetzt gesehen in Ravensburg erstmal, dass da es eben schon ein Fahrradverleihsystem gab und haben gesagt, hey, das wäre doch voll super, wenn es das auch in Friedrichshafen geben könnte, damit die Leute eben in Friedrichshafen sich ein Fahrrad ausleihen können und damit unterwegs sind. Also wir sehen, dass wir wirklich auch konkrete Ideen dann auch wirklich zur Umsetzung gebracht haben in den letzten 5 Jahren und würden da gern weitermachen.
Und was gibt es noch für Baustellen?
Ja, eine wichtige Baustelle in Sachen Mobilitätswende ist natürlich der Veloring. 2015 hat der Gemeinderat dem Veloring zugesagt oder zugestimmt. Das Konzept ist eine gute, attraktive Radwegeverbindung, halbkreisförmig. Das Konzept ist in 5 Abschnitte eingeteilt, beginnt im Westen in Manzell, führt über das Klinikum, Fallenbrunn, Wackershausen, Kosmannsknoten, geht dann weiter über das Bodenseecenter und endet dann im Osten an der Jugendherberge. Und Ziel dieses Konzepts ist, den Radverkehr zu stärken und der Radfahreranteil natürlich zu steigern in Friedrichshafen. 2017 hat man den Spatenstich für den ersten Bauabschnitt gemacht. Das war eine 1 Kilometer lange Strecke entlang der Rodach parallel. Die wird toll angenommen und hier kann der Radfahrer auf einer 3,5 Meter breiten Fahrradstraße fahren, getrennt vom Fußgänger. Und jetzt haben wir 2024. Erst vor kurzem wurde der 2. Bauabschnitt im Ausschuss für Planen, Bau und Umwelt beschlossen, nämlich in Wackershausen auf der B31 neu. Tunneldecke soll der Veloring im Schatten von Bäumen weitergeführt werden. Und es gibt Schwierigkeiten am Kosmannsknoten, nämlich wie soll der überführt werden? Es ist ein großer Kreisverkehrsplatz, das gibt hier große Herausforderungen und auch der Grunderwerb ist an der Stelle noch nicht geklärt. Also wenn man das jetzt genau betrachtet, 1/7 des Velorings ist innerhalb von 9 Jahren gebaut und ich finde, es ist also viel, viel zu langsam und hier muss viel mehr politischer Druck gemacht werden, damit wir schneller vorankommen in dieser Sache.
Also würdest du sagen, dass einfach der politische Wille fehlt und dass es deswegen so lange dauert? Oder gibt es auch andere Hindernisse?
Es ist alles der politische Willen, dann eben Grunderwerbsverhandlungen, die natürlich immer mit offenem Ende geführt werden. Es sind viele Dinge, die praktisch hier das Ganze bremsen lassen. Und aber die Politik versucht, so schnell wie möglich Lösungen zu finden. Aber man sieht, wenn man so ein Projekt macht, was man da alles für stemmen muss. Und aber ich hoffe, dass in der nächsten Legislatur die Gemeinderäte, die jetzt gewählt werden, dafür kämpfen, für diesen Veloring.
Was ich mich jetzt frage, das wurde ja 2015 beschlossen und dann ist es ja sozusagen Sache der Verwaltung, das umzusetzen. Inwiefern hat man dann als Gemeinderatsmitglied noch Einfluss?
Einfluss insofern, dass man die Verwaltung immer wieder dran erinnert und sagt, wie weit sind sie fortgeschritten, sie müssen dann einen Sachstandsbericht abliefern und dann kriegt man Einblick, wo die Schwierigkeiten sind. Die Grünen haben das immer wieder gemacht, eingefordert, also einen Bericht über den Veloring und das ist schon mal wichtig, damit man einfach die Schwierigkeiten sieht und da ist ganz wichtig, dran zu bleiben.
Jetzt schaue ich hier aus unserem Fenster auf die Friedrichstraße. Und das ist ja ein Thema, das in der letzten Zeit für sehr viel Diskussion gesorgt hat. Aus den verschiedensten Gründen sind Leute unzufrieden mit der jetzigen Situation. Könnt ihr mal den Prozess und die Entscheidungsgründe, warum die Straße gerade so gestaltet wurde, ein bisschen ausführen?
Ja, die große Hoffnung für den Innenstadtbereich zur Umgestaltung war ja praktisch mit dem Bau der B31 neue Westumfahrung Friedrichshafen. Man bringt den Verkehr auf diese neue Straße und hat jetzt Spielraum, die Innenstadt zu gestalten. Und wenn man jetzt die Friedrichstraße betrachtet, dann ist da wenig Benefit entstanden dadurch, dass wir ganz viel Landschaft zerschnitten haben im Bereich der Fischbacher Senke und das tut wirklich weh und ich hoffe, dass wir noch mutiger drangehen, dass wir, man sprach früher von dem Prachtboulevard jetzt, dass der irgendwo spürbar wird im Verkehrsfluss für die Radfahrer und für die Fußgänger und dass wir da noch eine bessere Lösung bringen.
Also ist es so, dass der Verkehr dann tatsächlich gar nicht entzerrt wurde dadurch?
Die Zahlen sagen, wir haben eine Reduktion von vorher 15.000 Kraftfahrzeugen am Tag auf 10.000 Kraftfahrzeugen reduziert. Und das ist einfach viel zu viel für dieses Konzept Share Space, also gemeinsames Nutzen der Fahrbahn mit allen Verkehrsteilnehmern außer den Fußgängern. Wir haben mit 10.000 Kraftfahrzeugen die Situation, dass sich die Radfahrer eingeklemmt fühlen, abgasatmend zwischen den Autos stecken und 6 und 7 Minuten im Stau stehen und dann wieder auf den Gehweg flüchten. Und das ist keine wirklich gute Lösung.
Das, und man wird auch echt oft sehr eng überholt von Autofahrern. Und an sich war ja auch die Idee, dass das Tempo 20 sozusagen für alle gilt, aber da wird sich auch nicht immer dran gehalten.
Ja, das Tempo 20, das ist eigentlich eine tolle Sache, wenn wirklich der Verkehr flüssig läuft und wenn wir den Verkehr rausbrächten, also wenn wir hier den Durchgangsfahrer herausbrächten, indem wir einfach eine andere Verkehrslenkung betreiben würden, dass das Navi-Gerät nicht die schnellste Strecke über die Friedrichsstraße als Durchgangsstraße angibt, dann hätten wir schon viel gewonnen und dann würde das Share Space auch funktionieren. Und man kann mit Ampelsteuerung jetzt im Westen auch einiges erreichen, dass man praktisch die Abbiegespuren nach Friedrichshafen in die Innenstadt eine viel kürzere Grünphase macht und der Verkehr anders gelenkt wird.
Um jetzt eine Ebene höher zu gehen, auf die Kreisebene, da gibt es ja auch ein Projekt, und zwar die Bodensee-Goethe-Bahn. Walter, kannst du kurz erklären, was die Bodensee-Goethe-Bahn ist? Weil das Wort hört man öfter, aber vielleicht können sich nicht alle was darunter vorstellen.
Wenn man von der Bodensee-Gürtelbahn, vom Ausbau und der Elektrifizierung spricht, meint man die Strecke zwischen Radolfzell und Friedrichshafen. Stand heute ist es praktisch eine Verbindung, die ganz schlecht ist. Sie ist eingleisig und führt zu ganz vielen Zugverspätungen. Und dann haben wir noch ein Problem, dass wir da nur einen Einstundentakt mit Eingleisigkeit fahren können. Zudem fahren dieselbetriebene Loks und das in Zeiten der Energiewende ist das ein Auslaufmodell. Also wir haben hier wirklich die Not zu elektrifizieren und eine Zweigleisigkeit abschnittsweise hinzubekommen. Ich kann einige Bereiche nennen, und zwar im Bereich von Überlingen-Nussdorf bis Mühlenhofen, dann von Markdorf nach Kluftern und dann vom Landratsamt nach Friedrichshafen. Da sollen zweigleisige Ausbauten stattfinden und das würde dann den 30-Minuten-Takt ermöglichen, was eine große Erleichterung wäre für alle Verkehrsteilnehmer. Und ja, das ganze Projekt kostet 650 Millionen Euro. Alle Beteiligten, also das Land, die Deutsche Bahn, die Kreisebene, also Konstanz- und Bodenseekreis und auch die Region, steht hinter dem Projekt, nur die Finanzierung steht noch nicht. Und hier wird darüber gestritten. Der Streit ist noch nicht beigelegt und dadurch ist das Projekt gerade im Stillstand. Und ich würde mir wünschen, dass man dann alle Beteiligten viel stärker hier an einem Strang ziehen, dass man dieses schwarze Peterspiel hin und her schieben. Wer ist für den Stillstand zuständig, dass man das hinter sich bringt und also mit Nachdruck die Bodenseebahn auf den Weg bringt? Das wäre ein großer Segen für die ganze Bodenseelandschaft.
Hast du Informationen darüber, ob was geplant ist? Also diesen letzten Lückenschluss im Grunde so zwischen Radolfzell und Konstanz?
Da ist auch eine Zweistelligkeit. Ja. Also es ist insgesamt sind es 58 Kilometer. Mhm. 22 Kilometer davon soll Zweigleisigkeit entstehen. Ich habe jetzt nur die so in der unmittelbaren Nähe genannt, aber es sind natürlich noch mehr. 22 Kilometer, das ist ziemlich viel. Und dann kann man im Halbstundentakt eben die Strecke bedienen. Und das wäre natürlich super. Das größere Ziel ist natürlich, oder der Grundgedanke dieser Bodensee-Gürtelbahn ist eine S-Bahn um den ganzen Bodensee, praktisch elektrifiziert. Und wir haben jetzt im Süden von Deutschland eben noch dieses Dieselloch und das wollen wir beheben mit der Elektrifizierung und der teilweisen Ausbau der Zweigleisigkeit. Und Tarifbereiche machen noch Probleme. Wir haben den Bodo-Bereich jetzt bis Lindau erweitern können und dadurch ist die Tarifschwierigkeit etwas gemildert, aber wir haben weiterhin Richtung Radolfzell noch Probleme und eine Vereinheitlichung des Tarifes wäre wünschenswert für alle Verkehrsteilnehmer.
Aber was wiederum auch toll ist, dass man nämlich sieht bei der ÖBB und bei der SBB, wie es eben gut geht. Ja, also wie mein Service aussieht, wie Apps aussehen, wo man super leicht zum Beispiel das Fahrrad hinzubuchen kann, bis eine Minute vor Abfahrt des Zuges, auch in Fernzügen, super gut geregelt. Und weil ich nicht in der Schweiz ein schweizweites Tageskarte fürs Fahrrad, 15 Euro für alles, egal welchen Zug man dort benutzt, 15 Franken, Entschuldigung, egal welchen Zug man benutzt und so weiter. Und das ist für mich immer, deswegen warte ich sehnsüchtig darauf, dass zum Beispiel Konstanz auch mal vernünftig mit der Bahn angebunden wird von hier aus, weil ich eigentlich immer nur versuche, so schnell wie möglich in die SBB oder ÖBB zu kommen, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs
bin. Ja, absolut. Also haben wir zum Beispiel auch einen Katamaran nach Konstanz. Ja. Der Grundgedanke ist super, dass wir da wirklich eine schnelle Verbindung haben nach Konstanz. Was ich nur ein bisschen schade finde, dass ich mit einem Deutschland-Ticket nicht nach Konstanz fahren kann mit dem Katamaran. Ich kann zwar die Bodo E-Card nutzen, kann ganz easy einchecken, auschecken, und aber habe da quasi ein Problem, dass ich mit meinem Deutschland-Ticket da nicht unterwegs sein kann nach Konstanz. Und das würde ich mir wünschen, dass ich wirklich auch auf dem Wasser dann auch Mobilität nutzen kann und das Tarifangebot nutzen kann.
Also wir haben ja gesehen, dass mit Einführung des 9-Euro-Tickets oder eben 49-Euro-Tickets, was ja stark vom Bund getrieben wurde, ich meine, wir kennen unser Tarifsystem hier in Deutschland, und aber wenn politischer Wille aber da ist und entsprechender Druck da ist, dann geht auf einmal auch was. Und ich glaube, daran müssen wir einfach, also das wirklich als große Errungenschaft sehen, dass überhaupt so ein Ticket eingeführt werden konnte. Und im Grunde muss dieser Spirit, der da, oder diese Möglichkeit, die sich damit aufgetan hat, es muss einfach fortgeführt werden, und es muss einfach der politische Wille tatsächlich vorhanden sein. Ich meine, was ja zu euch jetzt schon der Fall ist, ist, glaube ich, diese Schnellbuslinie hier nach Konstanz. Ja. Die kann man ja mit dem Deutschland-Ticket, und da ist auch dann die Fähre, ist dann tatsächlich auch kostenlos. Also sozusagen, also muss man dann ja nicht zahlen. Und also da musste sich ja auch schon anscheinend geeinigt werden, ne? Und also möglich ist das Ganze.
Eine weitere Baustelle für uns Klufterner, ich komme ja aus dem Stadtteil Kluftern, dass die Markdorfer eine Südumfahrung auf Kosten von Kluftern bauen möchte. Es wird wertvolle Naherholungslandschaft damit durchschnitten und der Verkehr wird vor Klufterns Haustüre gekippt. 2021 war nochmal ein Bürgerentscheid in Markdorf, wo wir Klufterner Bürger nicht mitentscheiden durften. Und dieser Entscheid ging so aus, dass nochmal die Straße politisch bestärkt wurde, aber diese Straße entspricht nicht mehr den heutigen zeitlichen Ansprüchen. Die verkehrliche Wirkung, eine sehr geringe verkehrliche Wirkung, steht in einem ganz schlechten Verhältnis zu den vielen Nachteilen, und somit ist diese Straße einfach nicht mehr zeitgemäß. Und die vielen Probleme, die damit entstehen, mit dem Landschaftsverbrauch, es ist eine Kostenexplosion von 34 Millionen Euro entstanden, die die Stadt Markdorf und der Kreis stemmen müssen, und über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beteiligt sich auch das Land. Und das sind lauter ganz offene Dinge, die viele Probleme verursacht. Und hinzu kommt noch, dass auch die Weiterführung der Westumfahrung B31 Friedrichshafen von Immenstadt nach Meersburg geplant ist. Und die Vorzugstrasse B sieht 4 Fahrbahnen vor, mit der Südumfahrung Markdorf-Hammer 2 Fahrbahnen, und entwürdigte vom Gernberg bis zum Bodensee die Bodenseelandschaft mit 6 neuen Fahrbahnen durchschnitten. Und das ist für uns einfach ein überzogener Straßenbau für unsere Region, und mit dem Verzicht der Südumfahrung von Markdorf und einem dreibahnigen Ausbau der B31 mit Untertunnelung von Hagnau würde man dieser wertvollen Bodenseeregion gerecht werden.
Auch in Anbetracht dessen, dass wir uns in der Mobilitätswende befinden und sich die Art, wie wir uns fortbewegen, gerade schon ändert und auch noch stärker ändern wird in der Zukunft. Jetzt sind die Sachen ja schon beschlossen. Kann man dem überhaupt noch entgegenwirken?
Es werden immer wieder die Karten auch ein Stück weit neu gemischt. Die Südumfahrung Markdorf ist rechtskräftig planfestgestellt, aber die explodierenden Kosten muss ja der Kreis irgendwann mal stemmen, und dann wird man sehen, ob der Bodenseekreis und die Stadt Markdorf überhaupt in der Lage sind und bereit ist. Diese Gelder konkurrieren mit vielen anderen Maßnahmen, die praktisch anstehen, und insofern scheuen uns auch nicht davor zurück, juristische Maßnahmen weiter zu unternehmen. Wir haben ja schon zweimal gegen das Land prozessiert und Planfeststellungsverfahren torpediert und wir sind da gut aufgestellt.
Anna, wenn du jetzt auf die nächsten möglichen 5 Jahre Gemeinderat schaust, was siehst du da für Projekte, die du und ihr Grüne gerne umsetzen würdet?
Ja, also wir haben gesehen, dass bei der Bahnquerung Bahnhof Fischbach es jetzt einen Beschluss gab im Gemeinderat, dass die endlich umgesetzt werden wird, dass eben auch dann die Menschen, die nördlich der Bahnschiene wohnen und die, wo südlich wohnen, dann auch eine gute Anbindung haben und hoffen, dass es dann jetzt auch vorangeht, dass da umgesetzt wird. Wir haben jetzt auch letztens im Gemeinderat Mobilitätsstationen beschlossen. Das sind etwa 60 Stück, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen, sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortschaften.
Kannst du kurz erklären, was Mobilitätsstation bedeutet?
Ja, sehr gerne. Also Mobilitätsstation bedeutet einfach so Knotenpunkte, die dann den Verkehrsteilnehmenden ermöglichen, umzusteigen. Also das Thema ist so ein bisschen Multimodalität. Also ich kann wenn ich Zug fahre, kann ich dann in den Bus umsteigen, ich kann ans Fahrrad umsteigen, also Bike-Sharing, Car-Sharing nutzen, verschiedene Mobilitätsformen. Genau, da wurde eben geschaut, welches Angebot jede Haltestelle haben sollte und die soll nach und nach umgesetzt werden, damit man eben dann umsteigen kann von Bus, Bahn, Fahrrad, Carsharing, auch E-Scooter, dass man da eine bestmögliche Mobilität hat.
Und wo sieht man denn, wo sich die Mobilitätsstationen befinden?
Ja, also das können die Hörenden einfach gerne online nachlesen unter sitzungsdienst.friedrichshafen.de. Da findet man alle Sitzungsvorlagen von den Ausschüssen, vom Gemeinderat. Im April diesen Jahres findet man eine Sitzungsvorlage zu den Multimodalknoten, zu den Mobilitätsstationen, wo eben dargestellt worden ist, an welchem Knotenpunkt gibt es Carsharing-Angebote, Bikesharing-Angebote, wo kann ich mir E-Scooter ausleihen, wo finde ich auch Fahrradparkhäuser, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Taxistellplätze, also eben dann, um umzusteigen.
Und wird es da auch irgendeine App oder so geben, wo man das niedrigschwellig sehen kann, alles zusammen irgendwie?
Ja, also unsere Vorstellung als Grüne oder unser Wunsch wäre schon, dass die ganzen Mobilitätsangebote dann auch in einer App abgebildet werden, dass die Nutzenden auch sehen in Echtzeit, wann kommt mein Bus, wann werde ich ungefähr da sein, ist der vielleicht auch barrierefrei, also kann ich mit einem Rollator da einsteigen, aber eben auch, unsere Vorstellung ist eben auch, dass ich dann auch das Fahrrad mir ausleihen kann über die App, dass ich meine Tickets ganz leicht buchen kann, also dass es so intuitiv wie möglich gestaltet wird.
Du hast das Thema Barrierefreiheit angesprochen. Wie ist denn da gerade der aktuelle Stand? Also wie viele Bushaltestellen und so weiter sind barrierefrei? Walter, kannst du dazu was sagen?
Also wir haben circa 350 Bushaltestellen und barrierefrei sind nach meinem Wissen also weniger wie 10%. Und man ist da dran will eben im Jahr immer wieder die Barrierefreiheit erhöhen. Und das ist ja wichtig für unsere mobilitätseingeschränkten Menschen.
Ja, genau. Also mobilitätseingeschränkt bedeutet ja nicht nur also RollstuhlfahrerInnen, sondern auch Menschen, die einen Kinderwagen haben, Menschen, die vielleicht auch mal sich eine Sportverletzung beigeführt haben. Also das betrifft ungefähr 30-40% der Bevölkerung, auch gerade ältere Menschen, die eben auf solche barrierefreien Bushaltestellen angewiesen sind letzten Endes. Also barrierefreie Bushaltestellen heißt, die haben bestenfalls so ein Kasseler Board, dass man eine entsprechende Erhöhung hat und auch einen taktilen Leitstreifen für Menschen, die irgendwie eine Sehbeeinträchtigung haben, um da eben auch denen, weil das sind ja auch letztlich nutzende Kundinnen und Kunden, denen zu ermöglichen, ganz einfach Bus zu fahren.
Und was sind noch weitere Pläne für die nächsten Jahre?
Ja, also wir haben noch ganz viele Pläne. Also wir wollen uns weiterhin dafür einsetzen, dass das Fahrradverleihsystem weitergedacht wird. Wir merken gerade, dass auch Familien auf uns zukommen und sagen, sie würden gerne auch sich Lastenräder ausleihen und deswegen würden wir es gerne erweitern. So wie in Konstanz, das ist möglich, sich nicht nur Fahrräder auszuleihen, sondern auch Lastenräder, um dann eben ja einfach einkaufen zu gehen. Das stellen wir uns vor und wir sind auch weiterhin dran, den Bahnhofsvorplatz umzugestalten. Da gibt's auch bereits Pläne, Überlegungen auch im Gemeinderat, auch Richtung Überdachung. Wie stellt man sicher, dass die Leute eben auch an den Bushaltestellen die Überdachung vorfinden, die wünschenswert wäre. Genau, also da haben wir noch einiges zu tun. Wir haben jetzt auch einen Antrag gestellt, ganz neu, den wir einbringen zur übernächsten Gemeinderatssitzung zum Thema ÖPNV-Marketing. Denn es reicht nicht aus, ein verbessertes Busangebot allein zu schaffen, sondern müssen es auch eben bewerben, die Leute darauf aufmerksam machen. Und deswegen möchten wir da auch dem Stadtverkehr ein gewisses Budget an die Hand geben. Und wir möchten eben auch die Parkgebührensatzung anpacken. Wir sehen gerade, dass oberirdisches Parken noch einfach günstiger ist als das Parkhaus. Wir als Kommune finanzieren aber die Parkhäuser und möchten da eben, dass oberirdisches Parken auf jeden Fall teurer wird als unterirdisch, dass es eben auch attraktiv ist, ins Parkhaus zu fahren und genau, dass wir eben auch da eine Auslastung haben. Genau, also wir haben jetzt eben auch zum Beispiel den Fußverkehrscheck angestoßen, der wird auf Landesseite gefördert. Da gibt es einige Erkenntnisse und da würden wir eben gerne ansetzen, zu schauen, wie kann man auch den Fußverkehr in Friedrichshafen letzten Endes stärken.
Wie seht ihr eigentlich die Möglichkeiten, über das Thema Mobilitätsbudget die Unternehmen hier in der Stadt dafür zu gewinnen, dass sie ihre eigenen Mitarbeitenden dazu ermuntern, nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit zu kommen, sondern eben mit Fahrrad oder mit anderen Verkehrsmitteln, also auch ÖPNV. Es gibt ja eben die Möglichkeit, ne, für Arbeitgeber, ist ja auch steuerlich bevorteilt, eben Mobilitätsbudget zur Verfügung zu stellen. Gibt es dazu Überlegungen? Ist vielleicht auch Stadtwerke am See, könnte ja Vorreiter gerade da auch sein, solche die Stadtverwaltung tatsächlich, das denen einfach mal mit auf den Weg zu geben, dass sie da also eine Vorreiterrolle einnehmen.
Also wir sehen eben auch, dass Unternehmen eine große Stellschraube haben, also dass die eben auch Anreize schaffen können. Gerade zum Beispiel ein anderes Beispiel, Vetter, die finanzieren ihren Mitarbeitenden eben komplett das Jobticket. Also für Vetter-Mitarbeitende ist es eben komplett kostenfrei und das macht es halt immer unglaublich attraktiv. Wir haben ja auch hier in Friedrichshafen mit ZF, mit MTU, mit Zeppelin und so weiter, haben wir ja einige große Arbeitgebende. Und wir setzen uns dafür ein, dass auch die mitgedacht werden, weil gerade die Unternehmen einfach so wichtig sind, dass da eben auch eine gewisse Kultur auch, ein Kulturwandel auch stattfindet, dass die Arbeitgebenden merken, ah, mein Mitarbeiter kommt aber mit dem Bus zur Arbeit, ah, wunderbar, dann ist der vielleicht noch mal ein bisschen erholter, weil er nicht 30 Minuten im Verkehr steht und sich da irgendwie konzentrieren muss, sondern noch mal entspannt Bus und Bahn nutzen kann.
Also seht ihr da auch eine gewisse Verantwortung bei den Unternehmen?
Ja, auf alle Fälle, weil wir haben immer noch wahnsinnig viele Flächen mit Parkplätzen versiegelt und diese Flächen konkurrieren mit anderen Nutzungen und das Eigeninteresse der Firma ist schon da, dass man diese Mobilitätswende auch hinkriegt. Aber in Friedrichshafen sieht man da einfach noch zu wenig und da stecken die Unternehmen in der Verantwortung, das gemeinsam mit der Politik zu schulden.
Ja, als Unternehmer habe ich ja auch eine Verpflichtung oder ja eine Fürsorgepflicht gegenüber meinen Mitarbeitenden beim Thema Gesundheitsvorsorge. Und ich meine, diese Effekte, sind ja schon berechnet worden, also wie aktive Mobilität dazu beiträgt, also zu Fuß gehen, mit dem Rad zu fahren, dass man dadurch auch gesünder bleibt und länger lebt und so weiter. Und insofern, ja, erhoffe ich mir tatsächlich, und die Forderung gibt's ja auch auf Bundesebene oder darüber hinaus, dass tatsächlich im Sinne auch der Gesundheitsförderung, dass es noch ganz anders von Krankenkassen anerkannt wird, dass das bei der betrieblichen Gesundheitsvorsorge noch anders mit reinspielt, das Thema. Das kann jedes Unternehmen im Grunde für sich selbst ausrechnen, welches Effekt es für sie selber hat, wie viel weniger Krankheitstage zum Beispiel durch Mitarbeiter, wenn sie eben auch die Anreise, also wenn die mit dem Fahrrad oder zu Fuß eben zur Arbeit kommen.
Ja, ich würde gerne das Thema Gewerbehandel noch ansprechen. Also wir sehen eben auch, dass in London die Gewerbegebiete für FußgängerInnen und RadfahrerInnen konzipiert worden sind. Und auch wir werden ab und an mit dem Argument oder der Behauptung konfrontiert, der Handel stirbt, wenn man eben nicht mehr oberirdisch parken kann, so einfach. Und wir sehen eben auch viele Gegenbeispiele, also von Mailand über Venedig und Barcelona, wo eben der Handel nicht gestorben ist. Also wo eben, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, schaue ich weniger auf Schaufenster, konsumiere weniger, also spontan, weil mit dem Fahrrad fahre ich ja in der Regel langsamer, kann mir dann noch ein schönes Buch auf dem Wegrand anschauen, das ich mir vielleicht kaufen möchte. ich werde auch aktiver Teil der Nachbarschaft und es ist auch dann nachgewiesen, dass Leerstand auch von Einzelhandelsflächen zurückgehen kann in einigen Städten. Also, dass wir dann auch eine belebtere Innenstadt letztlich haben, die ja die gesamte Stadtgesellschaft ein Gewinn sein kann.
Und vor kurzem ist noch eine Studie erschienen, wo es nochmal, also nicht die erste, mal wieder eine, die eben aufgezeigt hat, dass tatsächlich Radfahren, ne, das meiste Geld in die Länder tatsächlich hineinbringen, gefolgt von zu Fuß gehen, ne, und als letzte tatsächlich die Auto, mit dem Auto in die Innenstadt kommen. Wir können solche Links auch gerne, also unter die Shownotes sozusagen, ja genau, mit reinsetzen, wenn da jemand noch nachlesen möchte.
Ja, spannend.
Können wir ein paar Studien mal zur Verfügung stellen.
Ich hätte auch noch ein Thema, und zwar als Lehrer werde ich immer mit Elterntaxis konfrontiert. Elterntaxis haben extrem zugenommen während der Corona-Zeit und sind immer noch nicht abgeebbt. Das hat mehrere Gründe. Teilweise war der öffentliche Nahverkehr, die Schülerbusse so voll, dass die Eltern beschlossen haben, ihre Kinder mit dem PKW zur Schule zu fahren. Das hat sich jetzt gebessert mit dem neuen Stadtverkehrskonzept, aber die Gewohnheit siegt immer noch und da ist so eine Kampagne auch in den Schulen ganz wichtig, dass man einfach hier schon Mobilitätserziehung macht, in dem Sinne, dass man einfach sagt, welche Vorteile das einfach für alle bringt, wenn die Kinder eben mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, mit dem Fahrrad und so weiter in die Schule fahren. Und wir haben immer Chaos an unserer Bushaltestelle. Kiss and Ride ist so ein Hoffnungsschimmer, dass man das irgendwie so reduziert auf ganz wenige Plätze, wo die Eltern vorfahren. Aber man muss ziemlich sich kräftig durchsetzen, wenn man Busaufsicht hat, wenn man den Elterntaxis Herr werden will.
Ja, jetzt gerade läuft zum Beispiel das Stadtrad, was mir gerade eingefallen ist. Ist ja auch im Projekt, um die Attraktivität des Fahrrads zu steigern, genau. Darauf aufmerksam zu machen. Inwiefern muss man denn auch den Flugverkehr und die Schiffe mitdenken?
Ja, also wir haben uns anfangs angesprochen. Wir haben ja zum Beispiel einen Katamaran von Friedrichshafen nach Konstanz. Da ist bereits die Bodo E-Card mit gedacht worden. Also ich kann die einfach nutzen, kann dann da einchecken und auschecken. Aber ich glaube, dass Mobilität auch auf dem Wasser stattfindet, wie wir sehen. Also wir sehen ja auch, dass Busse von Markdorf über Konstanz quasi über dem See unterwegs sind. Und man da auch schauen muss, wie man die ins Tarifsystem mit einbindet, wie man die mitdenkt. Das heißt, für uns ist Mobilität nicht nur auf der Schiene oder auf der Straße, sondern auch auf dem Wasser greifbar. Und zum Flugverkehr, da haben wir Grüne eine relativ eindeutige Haltung, dass wir sagen, wir sehen das Potenzial des Bodensee Airports Friedrichshafen nicht. Wir haben jetzt eben im Gemeinderat vor wenigen Jahren beschlossen, auch als ich im Gemeinderat gekommen bin, war es ein großes Thema, wie finanzieren wir letztlich also als Stadt und Landkreis mit einem großen Anteil den Bodensee Airport weiter, finanzieren wir ihn weiter, und da haben wir als Grüne eben gesagt, dass wir es nicht vertreten können, wenn innerhalb von 5 Jahren ungefähr ein zweistelliger Millionenbetrag für die Stadt Friedrichshafen anfällt. Den hätten wir gerne in andere Projekte investiert, die eher der gesamten Stadtgesellschaft zugutekommen.
Ja, das große Konfliktthema dieser Flughafen Friedrichshafen ist unsere Region eigentlich mit Memmingen und mit Zürich also gut versorgt, so dass wir auf diesen Flughafen aus meiner Sicht oder aus der grünen Sicht durchaus verzichten können, weil auch diese Fläche dort konkurriert mit anderen Nutzungen und diese Gelder, die immer wieder finanziert wird, das ist in Zukunft wirklich die Frage, ob wir uns das leisten können. Und
was ich an der Stelle, also wir reden jetzt hier gerade auch, glaube den Flughafen gerade so diskutiert im Sinne eben von Individualverkehr im privaten Bereich oder vielleicht als Geschäftsreise noch. Worüber wir aber noch gar nicht geredet haben, ist ja gerade über Güterverkehre oder Wirtschaftsverkehre tatsächlich. Mhm. Und die natürlich auch einen großen Teil zum Beispiel vom CO2-Ausstoß oder Verkehr und so weiter ausmachen. Und ich wiederum stehe voll dabei, was jetzt, sag ich mal, Individualflugverkehr zum Beispiel anbelangt. Aber ich fände es euch interessant, auch drüber nachzudenken, ob nicht Friedrichshafen sich eine Fläche schaffen möchte, als Logistik auch Umschlagplatz, Und es ist auch Teil eben von nachhaltigen Konzepten, wenn es darum geht, wie können nachher gerade dieses Last Mile Delivery sozusagen, also wie die letzte Strecke, also bis vor die Haustür, wie kann sowas passieren, ob man nicht solche da auch Drohnen zum Einsatz bringt, ne, eben die nicht fossil sozusagen Energieversorgung halt ausgestattet sind. Und ob man nicht auch über solche Nutzungskonzepte mal nachdenken möchte tatsächlich, was man mit dieser Fläche eben noch weitermachen kann. Und ich würde jetzt eben grundsätzlich nicht sagen, alles, was in der Luft stattfindet, das lehnen wir ab, ne?
Auch ja, auch in der globalisierten Welt ist das gar nicht mehr möglich.
Ja, und tatsächlich, ich glaube, es gibt eben neue interessante Konzepte, die jenseits von dem liegen, was bisher dort eben passiert ist. Mhm. Und wo es, glaube ich, echt mal Sinn machen würde, auch mal drauf zu schauen, was man eben mit so einer Fläche aber jetzt auch machen kann, die nun mal auch da ist. Gerade im Flugverkehr wirklich interessante Ansätze, wie man gerade auch ganze Logistikthema eben nachhaltiger gestalten kann.
Ja, also ich würde da gerne ergänzen. Also wir Grüne sind ja nicht nur gegen die weitere Finanzierung, also die städtische Finanzierung des Flughafens, sondern wir haben auch eine Gegenvision oder wir sind für ein Areal, wo an den Randgebieten gebaut wird oder quasi umgenutzt wird in Wohnflächen, in Gewerbeflächen, dass es so harmonisiert wird, wie es eben passt. Also wir sehen ja jetzt schon, dass Volleyballspiele am Flughafen stattfinden und ja, gerne auch so Gegenmodelle oder Modelle für Flächen, die eben wieder dem Wohnraum zugutekommen, dem Gewerbe, dass man eben da auch Potenzial sieht. Wir sehen ja auch Gewerbetreibende, die durchaus nach Flächen Ausschau halten und da wäre durchaus Potenzial aus unserer Sicht da. Es gibt ja auch noch eine gewisse Kaltluftschneise, die im Flughafengebiet, Flughafenareal vorhanden ist und diese Kaltluftschneise ist natürlich wichtig für die Klimaanpassung oder damit die Stadt nicht weiter aufgeheizt wird. Aber an den Rand, weil wir für Wohnen, für Gewerbe sehen da durchaus Potenzial, können uns da durchaus Bebauung vorstellen.
Katja, was kann Friedrichshafen von anderen Kommunen lernen?
Als jemand, der von außen hier hingezogen ist, also was allen Friedrichshafnerinnen und Friedrichshafnern einfach mal mitgeben möchte, ist, dass es hier eigentlich wunderbar ist, hier auch zum Beispiel Rad zu fahren oder dass man sich hier wirklich dankbar dafür sein kann, also wie viel Platz und Fläche und vorhanden sind. Also ich habe in Berlin 30 Jahre, habe ich wirklich den Kampf auf der Straße erlebt. Und das gibt's ja tatsächlich so nicht. Das möchte ich mal ganz vorne wegstellen. Und ich glaube, dass dieser Spaß, den es hier wirklich macht, Rad zu fahren, weil es hier auch größtenteils auch schöne Radwege tatsächlich schon gibt, kann ich nur allen mitgeben und dass das vielleicht auch noch aktiver angenommen wird. Auch gerade eben für Schulkinder, die zur Schule fahren und so weiter. Aber was hier ein bisschen fehlt, und das könnte eben, wenn wir das Auto vielleicht eben mehr auf Straßen bringen, wo sie im Grunde das öffentliche Leben auch nicht so stören ist. Ich finde, ein bisschen mehr Leben in die Innenstadt müsste einfach kommen. Und da gibt's einfach tolle Projekte aus anderen Städten, wo sich sozusagen Anwohner öffentlichen Raum zurückgeholt haben. Und ob sich ja nicht hier mal ein bisschen noch mehr sowas getraut wird, indem man vielleicht zeitliche Umwidmungen vornimmt, also dass öffentlicher Straßenraum für bestimmte Zeiten in der Woche zum Beispiel komplett für Straßenverkehr gesperrt werden und da wären Spielstraßen zum Beispiel dann draus, wo Kinder auch selber gestalten dürfen, was dort dann passiert. Das habe ich selber in Berlin erlebt, wie schön das angenommen wurde und wie viel Spaß auch alle nachher daran hatten. Oder dass man immer bestimmte Bereiche definiert, wo eben Durchgangsverkehr grundsätzlich verboten wird. Also das sind diese Superblocks, die es solche in Barcelona schon gibt oder jetzt auch in Berlin teilweise auch schon mit angefangen wird. Könnte man eben auch mal hier genauer hinschauen, wo man sowas machen könnte und wie viel tatsächlich Lebensqualität das dann eben auch mitbringt, ja.
Ja, ich denke, das macht auch einen ganz großen Unterschied, dass man durch so Projekte spielt, wie sehr man selber davon profitiert. Mhm. Und dann wird die Akzeptanz bestimmt sehr stark erhöht.
Ja, ich fände es tatsächlich spannend. Also das wäre eigentlich meine Wunschvorstellung, dass man hier auf die Menschen zugeht, dass man auf einzelne Stadtteile zugeht, einfach mal nachfragt, wie wollt ihr leben und was ist euer, sozusagen, wie hättet ihr es gerne? Dass man diese Fragen eigentlich mal stellt und dann überlegt, wie kann man das erreichen? Also diese Wünsche sozusagen erfüllen und dann verschiedene Vorschläge machen. Ich bin mir sicher, dass da ganz viel dann dabei ist, wo vielleicht Menschen nachher selber überrascht sind, dass es nachher in Anführungsstrichen vielleicht doch die blöde Fahrradstraße ist, die sie vielleicht jetzt erstmal skeptisch gegenüberstehen würden, aber dann auf einmal sehen, oh, da gibt's doch viele schöne Nebeneffekte, die damit einhergehen, die uns allen im Grunde zugutekommen. Doch davon bin ich fest überzeugt, dass, aber wie gesagt, das muss man im Dialog unter Beteiligung tatsächlich irgendwie am besten zusammen erarbeiten. Aber ich glaube, dafür stehen wir ja auch als Grüne. Also man kann auch immer gerne auf uns zukommen und eigene Ideen einbringen, ja.
Weiter, wenn du jetzt in die Zukunft blickst, was gibt dir Hoffnung?
Ich hatte ja das Glück, dass ich in diesem Mediationsverfahren eine Straße verhindern konnte mit guten Argumenten. Und hier hat die Vernunft wirklich gesiegt, weil alle Bereiche, also alle Schutzgüter, die wir haben, von den Tieren bis zur Fauna, Flora, Landschaftsbild und so weiter betrachtet wurde und den Beteiligten klar wurde, dass der Preis für eine neue Straße zu hoch ist. Und das macht mir Hoffnung, diese Vernunft, die da eingetreten ist, auch für die Zukunft. Und man braucht diese Überzeugungskraft und auch die Zeit, diese Argumente praktisch wirklich entstehen zu lassen, dann habe ich wirklich auch Hoffnung. Und ich wollte noch zum Schluss einfach sagen, es geht nicht darum, das Autofahren zu verbieten, sondern es geht darum, dass man diese Fixierung oder die Dominanz durchbricht, dass man auf der gleichen Augenhöhe mit allen anderen Verkehrsteilnehmern das Auto sieht, damit das fair und gleichberechtigt behandelt wird. Und das macht mir Hoffnung, dass wir auf einem guten Weg sind.
Und dir, Katja?
Ja, was mir Hoffnung macht, dass egal welche Sau gerade durchs Dorf getrieben wird von der Tagespolitik, ne, dass man in einem Moment, sag ich mal, den Atomausstieg beschließe, im nächsten Moment wird er wieder in Frage gestellt, jetzt soll das Verbrenner aus wieder zurückgenommen werden. Also, aber dass die Wirtschaft dem so gar nicht folgt. Die haben erkannt, wohin die Zukunft geht. Also die Wirtschaft sieht ganz klar vor sich, so fossile Energien sind einfach das Ausstiegsszenario einfach nur noch sinnvoll. Und die rücken davon einfach schlicht und einfach auch nicht ab. Und das zeigt mir einfach, wenn man eben nicht davon abhängig ist, in 5 oder 4 Jahren wiedergewählt werden zu müssen, sondern wirklich mal ganz nüchtern auf die Zahlen und auf die Zukunft schaut, dass man einfach sieht, die Zukunft gehört eben der nachhaltigen, also nachhaltigen Energie und Antriebe und so weiter. Und das macht mir wirklich, das ist meine Hoffnung gerade zur Zeit, wenn ich ab und zu doch an der tagtäglichen, sag ich mal, Politik verzweifle. Und ich sehe halt, dass in Ländern, die nicht so stark von der Automobilindustrie abhängig sind, wie zum Beispiel Deutschland, dass da Mobilität schon ganz anders gedacht wird und auch möglich ist. Also schauen wir nach Skandinavien zum Beispiel, ne, die eben nicht so dermaßen starke Automarken haben wie wir in Deutschland, dass da eben ganz andere Mobilität schon möglich ist, ohne dass da irgendwie der Bürgerkrieg ausgebrochen wäre. Und oder schauen wir eben in den asiatischen Raum, da sind auch schon so viele Elektromobile auf den Straßen unterwegs. Und dann bin ich mir eben sicher, dass also auch diese Zukunft eben für Deutschland möglich ist.
Anna, wenn du jetzt 10 Jahre in die Zukunft blickst, was würdest du dir wünschen, wie wir uns fortbewegen?
Ja, also ich würde mir wünschen, dass wir uns von einer autozentrierten Mobilitätspolitik zu einer menschenzentrierten Mobilitätspolitik bewegen hier in Friedrichshafen, dass wenn wir hier ankommen mit dem Zug in Friedrichshafen am Bahnhof, dass wir wählen können zwischen Lastenrad, Fahrrad, Carsharing-Angebot, Bus und so weiter. Und wenn ich mich dann für den Bus entscheide, dass ich dann an der Haltestelle schon die Informationen bekomme, die ich brauche in Echtzeit, dass die Bushaltestelle sauber ist, dass ich mich da wohlfühle und dass der Bus auch alle 15 bis 30 Minuten in jede Region fährt, in jedes Quartier. Ich dann, wenn ich in den Bus einsteige, möglichst einen barrierefreien Zustieg habe, WLAN vorfinde, mein Handy ganz easy aufladen kann über die USB-Anschlussbox und dann auch ganz günstig unterwegs sein kann. Also mit der BODO-E-Card, mit dem Deutschland-Ticket, dann eben auch ganz schnell mit einer Busspur an dem Stau von PKWs entlangfahren kann und dann vielleicht sogar schneller an meinem Ziel bin als mit dem eigenen PKW.
Ja, toll. Wirklich vielen Dank euch, dass ihr heute beim Podcast dabei wart. Das war sehr wertvoll, eure Erfahrungen und Ideen und Einblicke zu hören. Wir Zuhörenden hören uns nächste Woche wieder. Und was ich, glaube ich, noch nie gesagt habe, wir freuen uns sehr über ihre Rückmeldung und dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche.
Das war Grün findet statt, der Podcast des Grünen Ortsverbandes aus Friedrichshafen für Friedrichshafen, die Bodenseeregion und manchmal auch noch weiter. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.